Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Benno hat gerade eben in seiner kurzen Ansprache schon den ersten Teil meiner Einleitung weggenommen. Da habe ich ein bisschen gegrummelt. Ich wollte nämlich erst mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich heute Morgen hier stehen darf. Also, die Personalsituation ist euch allen klar und bewusst. Caroline fällt aus erfreulichen Gründen aus und Thomas braucht erst noch eine Zeit, bis er wieder voll in den Dienst eintreten kann. Und Benno und Rudolf können das Volumen an Predigten alleine nicht mehr auffangen. Und ja, neulich in der Sitzung der Gemeindeleitung, die offen war, ungefähr 20 Leute waren da, habe ich gesagt, okay, Junge, also vorne stehen und reden, damit verdiene ich ohnehin mein Geld. Kann ich das auch hier machen? Gesagt, getan, für knappe 3 Wochen später, also für heute war ich dann schon eingeteilt. Und dann hat mich mein Mut direkt wieder ein bisschen eingeholt. Und ich habe gesagt, okay, vorne stehen und quatschen ist das eine, aber du musst ja auch erstmal irgendwas haben, was du sinnvoll sagen kannst. Wie schreibt man so eine Predigt überhaupt? Und wie lange wird die? Und wie tief gehst du? Und wo kriegst du Texte her? Und wie funktioniert das eigentlich alles? Keine Ahnung. So, habe ich mich für 2 Tage später mit Thomas verabredet. Um 10.30 Uhr war unser Termin am Mittwoch. Und von dem Tag möchte ich jetzt gerne erstmal erzählen. Denn den Tag hatte ich perfekt geplant. Also es war ganz großartig, eine Kollegin wollte meine ersten 2 Unterrichtsstunden für ihre Klasse haben. Ich so, geil, habe ich frei. Also habe ich super Zeit, morgens erstmal Cassandra in den Kindergarten zu bringen, dann in die Schule zu fahren, um dort Sport zu machen. Wir haben so ein perfekt ausgestattetes Fitnessstudio da im Keller. Dann nach Hause fahren, duschen, zu Thomas fahren, alles besprechen, was zu besprechen ist. Wieder nach Hause fahren, den Fisch fürs Mittagessen braten, fertig. Perfekt geplant also, oder? Ich fahre gerade mit dem Auto auf den Parkplatz unserer Schule und mein Telefon klingelt. Sekretariat ist dran, ich soll Vertretung machen in der 3. und 4. Stunde. Also genau zu der Zeit, wo ich gerade bei Thomas sein sollte. Gut, jetzt war ich ja schon in der Schule und ich war auch perfekt angezogen, also für eine Trainingseinheit in einer muffigen Sportbude im 80er-Jahre-Charme. Ne? Also, erstmal wieder nach Hause, duschen, umziehen, Thomas anrufen, Termin umlegen. Unterricht vorbereiten, in die Schule fahren, unterrichten, wieder zurück. Kurzum, der ganze Vormittag war über den Haufen geschmissen. Und ich war richtig sauer. Ihr habt sowas auch alles schon mal erlebt. Ne? So einen total übereinander geworfenen Plan. Und ich habe wirklich, ich war stinkig. Und ich habe im Auto vor mich hingeschimpft und geblökt. Und dann fiel mir auf einmal auf, Junge, wo fährst du gleich eigentlich hin? Zu wem fährst du? Was hatte der eigentlich vielleicht im letzten Jahr so für Pläne? Was hatte der für Ideen? Sicherlich ganz andere, als sich mit so einer Diagnose rumzuschlagen, mit der entsprechenden Behandlung dazu. Und da habe ich gesagt, super, das ist doch dein Thema. Durchkreuzte Pläne, sowas passiert uns allen. Dann komme ich bei Thomas an und ja, der macht erstmal so ein bisschen Smalltalk und das ist gut gefunden. Ich sage, ja, klar, so Navi, alles kein Problem. Ich habe auch schon ein Thema. Mein Laptop war unterm Arm und ich dachte, wir bereiten gleich alles vor und schreiben das so halb. Und er sagt, Junge, jetzt mach mal ganz langsam, lass uns erstmal reden. Wollten wir über ganz andere Dinge reden. Und ich sage, Mist, schon wieder so ein durchkreuzter Plan. Aber kurzum, das soll mein Thema sein, durchkreuzte Pläne. Und die Bibel kennt einige davon. In der Apostelgeschichte Kapitel 16, da brechen Paulus und Silas zu einer Missionsreise auf. Er zog durch Syrien und Kilikien und stärkte die Gemeinden. Was haben die beiden also vor? Da haben sie frisch gegründete Gemeinden in Kleinasien und die beiden wollen so eine Predigtreihe da machen und mal schauen, was in den Gemeinden so los ist. Da ermahnen, nach dem Rechten sehen, predigen, was man so tut. Gute Pläne also. Und dann habe ich mir mal angeschaut, auf Google Maps kann man das wunderbar nachvollziehen, wo die eigentlich hergehen. Die gehen schnurstracks nach Nordwesten. Das hatten die gar nicht vor. Was wollten die eigentlich oder was haben die tatsächlich gemacht? In Vers 6 bis 8 heißt es dann, weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Sie zogen an Mösien entlang und versuchten, Bithynien zu erreichen. Doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. So durchwanderten sie Mösien und kamen nach Troas hinab. Die beiden wollten also durch Kleinasien, da so eine Schlenkertour machen, mal hierhin und mal dorthin. Aber sie durften nicht. Ihre Pläne wurden durchkreuzt. Und der einzige Grund, den wir finden, ist der Heilige Geist. Weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Das ist der einzige Grund, der Heilige Geist. Wir als Leser müssen uns damit zufrieden geben. Die beiden Apostel tun das nicht, dazu komme ich gleich noch. Aber erstmal habe ich mir überlegt, was kann denn eigentlich so jetzt mal ganz haptisch der Grund sein? Die laufen da durch die Gegend, was würde man erwarten? Irgendeinen unwilligen Grenzposten, unwegbare Landschaft, Naturereignis, Überschwemmung, weiß der Geier, aber irgendwas, was die beiden auffällt. Nee, da steht nur, der Heilige Geist hat das verwehrt. Ich sage, wir müssen uns damit zufrieden geben, die beiden tun das nicht. Die machen einen zweiten Versuch. Sie zogen an Mysien entlang und versuchten, Bithynien zu erreichen. Doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. So, zweimal haben sie es versucht und ist gescheitert. So, jetzt kommen sie nach Troas. Was ist Troas? Oder wo ist Troas? Das ist viel interessanter. Troas ist eine Hafenstadt ganz im Westen der heutigen Türkei, direkt an der Ägäis gelegen. Gegenüber liegt Griechenland. Und da erfahren die beiden nun, was tatsächlich ihre Aufgabe werden soll. In Vers 9 bis 10 heißt es, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir kamen zu dem Schluss, dass Gott uns dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. Was machen die beiden? Steigen auf ein Schiff, fahren darüber nach Mazedonien und gründen dort die Gemeinde Philippi. Die liegt jetzt am Ende der Via Ignatia. Das ist eine römische Straße und die ist strategisch super interessant gelegen. Die ist ganz im Osten Griechenlands und verbindet die Ägäis mit der Adria. Geht also einmal quer durch. Strategisch hochgradig interessant. Also wenn du irgendwas zu handeln hast, dann gehst du da lang. Und wenn es eine Idee ist, die du zu handeln hast. Warum ist das interessant? Weil die beiden von dort aus das erste Mal das Evangelium auf europäischem Festland verkündigt haben. Die hatten ja was ganz anderes vor. Die wollten durch Kleinasien da so eine Predigtreise machen und nach ihren Gemeinden sehen. Das wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt. Ein durchkreuzter Plan. Stattdessen kommen sie nach Europa. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Also abgesehen davon, dass wir möglicherweise heute nicht hier sitzen und Gottesdienst feiern würden, wenn das Evangelium nicht nach Europa gekommen wäre. Jetzt können wir natürlich sagen, ganz klar, Gott macht das schon. Was sollen wir überhaupt Pläne machen? Wird schon alles werden. Nee, die zwei hatten ja einen ganz festen Plan. Und dieser Plan ist zweimal verwehrt worden. Das war auch ein guter Plan. Die hatten ja nichts Schlechtes vor. Ne? Sie erkennen aber den Weg, der eigentlich für sie vorgesehen ist. Ein anderer Weg. Und das ist, weil sie auf Gott gehört haben. Sie haben auf die Zeichen gehört. Sie haben diese Vision gehabt von dem Mazedonier, der sagte, komm rüber zu uns, hilf uns, predige hier. Wir alle haben auch, wie ich vorhin gesagt habe, immer solche durchkreuzten Pläne. Ja, mein Beispiel von eben ist ja jetzt eigentlich auch ein ziemlich läppisches. Ne? Also so ein durchkreuzter Vormittag, das Pillepalle, das passiert uns allen jede Woche einmal. Oder? Ich höre schon Lachen, jeder hat irgendwelche durchkreuzten Pläne gerade im Kopf, klar. Aber was ist, wenn es ans Eingemachte geht? Da brauchen wir auch gar nicht viel Fantasie, um uns vorzustellen, was da so alles sein könnte. Ja, sag mir, du verlierst deinen Job, Krankheit und Tod reißen irgendwen aus deiner Mitte und krempeln dein Leben um oder sowas. Ja? Das sind ja Sachen, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Hören wir da auch noch auf Gottes Zeichen? Vielleicht bist du auch gerade an so einer Stelle, wo du sagst, warum ich? Warum jetzt? Warum so? Wie kann das sein, dass irgendwie ein liebender Vater das zulässt? Ich habe doch einen guten Plan, warum kann ich den jetzt nicht verwirklichen? Warum erreiche ich mein Ziel nicht? Auch dazu habe ich ein Bild. Und zwar habe ich mir vorgestellt, so ein liebender Vater, wie ich ja auch einer bin, auf dem Spielplatz. Und das Kind möchte irgendwo hochklettern, auf so ein Klettergerüst und ist vielleicht noch zu klein und kommt nicht dran und hat die Fähigkeiten noch nicht so richtig austrainiert. Was macht der liebende Vater? Hebt er das Kind eine Stufe höher, eine Stufe höher, eine Stufe höher, bis es ganz oben ist auf dem Klettergerüst? In Ausnahmefällen vielleicht mal, geht dann aber auch selbst mit hoch und merkt, das ist unglaublich anstrengend. Ja? Aber in der Regel tut der liebende Vater das nicht. Der sagt, pass mal auf, du musst selber versuchen, da hochzuklettern. Ich bin aber da. Ich halte deine Hand. Und wenn du runterfällst, dann tröste ich dich, dann bin ich für dich da. Ich gebe dir also die Gelegenheit, liebes Kind, deine Fähigkeiten selber zu entwickeln. Und vielleicht muss ich dir auch manchmal sagen, probier es später nochmal. Noch ist das nichts für dich. Vielleicht wird dieses Klettergerüst auch nie was für dich sein. Vielleicht wird dieses Klettergerüst, ja, durchkreuzter Plan, danke. So, das ist für das Kind natürlich manchmal unbefriedigend, aber warum tut der Vater denn das? Er tut das, weil er besser weiß, was für das Kind gerade das Richtige ist. Und um wie viel mehr weiß ein liebender Vater im Himmel, was besser für unser Heil ist, als die Pläne, die wir so machen. Jesaja 55, Vers 9 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Auch dazu habe ich jetzt wieder ein Bild. Ich habe mit vielen Freunden über meine Predigt auch gesprochen und sagte einer, pass mal auf, ich habe da selbst neulich was gehört. Bau das mal ein, wenn du Lust hast. Und zwar gleicht unser Leben vielleicht manchmal so eine Art Teppich, den Gott von oben sehen kann und wir aber nur von unten. Schaut euch mal einen Teppich von unten an. Wie sieht der aus? Da sind allerlei Verknüpfungen, da sind Knoten, da ist was abgeschnitten. Jedenfalls ergibt das nicht unbedingt ein sinnvolles Bild, wahrscheinlich sogar nicht. Das ist unbefriedigend von unten. Aber erst wenn du von oben drauf schaust, dann ergibt das auf einmal ein logisches Muster. Dann ist das ein schöner Teppich. Dann kannst du erkennen, wie schön dieses Ding wirklich ist. Dir fehlt nur leider die Perspektive. Gottes Wege sind eben höher. Das ist von unten manchmal unbefriedigend. Doch was ist, wenn gerade die durchkreuzten Pläne es sind, die uns zu Gott führen? Wir haben das bei den Aposteln gesehen. Ja? Die haben einen guten Plan, der wird durchkreuzt. Und dadurch, dass der durchkreuzt ist, haben wir das Evangelium nach Europa bekommen und wir sitzen heute hier. Zu durchkreuzten Plänen habe ich noch ein Beispiel. Ich habe neulich einen Film gesehen auf Netflix. Jetzt möchte ich gerne wissen, wer den auch gesehen hat. Die Schneegesellschaft. Wer kennt den schon? Okay, gar nicht viele. Das ist gut. Trotzdem eine Empfehlung, schaut euch den an. Aber ich sage es auch gleich dazu, der ist nichts für schwache Nerven. Wichtig an dem Film ist zu wissen, der beruht auf einer wahren Geschichte. Er handelt von einer Flugzeugkatastrophe. 1972 ist eine Rugby-Mannschaft aus Uruguay und die möchten zum Auswärtsspiel nach Chile fliegen. Die stürzen in den Anden ab und einige überleben. Was passiert allerdings? Die werden nicht gefunden und nach einiger Zeit geht den Leuten dort das Essen aus. Hier kann man jetzt durchaus von einem durchkreuzten Plan sprechen. Ja? Das ist nicht so ein Vormittag, der durchkreuzt ist, sondern hier ist richtig was durcheinander gegangen. Die Jungs wollten zum Auswärtsspiel und da vielleicht in den chilenischen Bars ein bisschen feiern, aber ganz sicher hatten sie sich das so nicht vorgestellt. So, jetzt sitzen die da irgendwo auf dem Berg und haben Hunger. Der Hunger zwingt sie dazu, irgendwann das Unvorstellbare zu tun. Sie essen das Fleisch der Toten. Das tun die garantiert nicht leichtfertig. Also schon gar nicht, da viele von denen gläubige Katholiken gewesen sind. Sie ringen sehr, sehr lange mit sich. Sie ringen so lange, bis es nicht mehr anders geht. Und der Leidensdruck so hoch ist, dass sie sagen, wenn wir überleben wollen, müssen wir das tun. Einen anderen Weg gibt es nicht. Viele, viele Jahre später hat einer der Überlebenden, Pancho Delgado, in einem Zeitungsinterview mal Folgendes gesagt. Und wir dachten, wenn Jesus beim letzten Abendmahl den Aposteln seinen Körper und sein Blut anbot, dann müssen wir das ebenso machen. Diese sehr intime Kommunion in unserer Gemeinschaft half uns zu überleben. Ich möchte euch nicht mit einem Kalenderspruch nach Hause schicken, also vertraue auf Gott und alles wird gut. Das wird nicht so sein. Viele sind eben bei dem Unglück auch gestorben, aber eben gerade dadurch, So grausam das klingt, gerade dadurch, dass einige von denen gestorben sind, konnten andere weiterleben. Sie haben mehr oder weniger freiwillig, einige haben tatsächlich gesagt, Leute, wenn ich jetzt hier oben irgendwann sterbe, ihr dürft mich essen. Mehr oder weniger freiwillig haben sie sich geopfert für ihre Freunde. Und ist nicht das gerade die Botschaft von Karfreitag? Jesus ging ans Kreuz, damit wir Hoffnung haben können, damit wir weiterleben können. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist, uns ihm zuzuwenden. Dadurch wird in deinem Leben garantiert nicht alles gut. Also vom verpassten Bus bis zum Flugzeugabsturz ist weiterhin alles in der Verlosung. Aber wir können sicher sein, dass da einer ist, der uns wie der liebende Vater auf dem Spielplatz die Hand reicht, uns tröstet, wenn wir gefallen sind, uns wieder aufhilft und uns vielleicht sagt, probier es nochmal, probier es später nochmal, aber du kannst sicher sein, ich bin für dich da. In Johannes 15, Vers 9 sagt Jesus selbst, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Genauso wie er, unser Schöpfer, Herr und Heiland Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.